Also gerecht und fair ist das nicht. Man wird ja am liebsten irgendwie dazuspringen und sagen, hat dieser Vater keine Freunde? Hat er keinen, der ihm irgendwann mal sagt, du bist doch bescheuert? Irgendwie, es ist doch, das geht so gar nicht. Ich möchte euch mit reinnehmen in einen Gedanken, der irgendwie alles sprengt, was unser Verständnis von Fairness und von angemessen, von ausgewogen, von richtig, von auch erzieherisch richtig irgendwie sprengt. Ich selber würde es von mir so sagen, und ich glaube, dass es ein paar unter uns gibt, die sagen würden, ja, genau so habe ich Gott erlebt. Wir sind mit merkwürdigen, sehr, sehr merkwürdigen Wünschen zu Gott gekommen. Und Gott hat in einer Art und Weise geantwortet, die uns beschämt. Wir haben wenig beigetragen dazu, dass unser Leben so geworden ist, wie es geworden ist. Ich weiß, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich weiß, dass die Erfahrungen, die wir machen, sehr, sehr vielschichtig sind. Und mir ist das klar, dass einige sagen würden, ich hätte gerne mal einmal so die Großzügigkeit Gottes erlebt. Und es gibt andere, die irgendwie ansetzen bei der Fragestellung des Vaters und da schon hängen bleiben und da schon anfangen, Knoten im Hirn zu kriegen und zu Recht Knoten im Hirn kriegen aufgrund all dessen, was sie erlebt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass viele einen unfassbar großzügigen Gott erlebt haben. Einen unfassbar großzügigen Gott erlebt haben, der irgendwie merkwürdig ist. Warum ist er so? Warum ist er so? Wer schon mal verheiratet war, der weiß um die Problematiken einer Ehe und dass man so ist, wie man ist. Oder eben doch nicht so ist, wie man ist. Also man sollte zumindest nicht so bleiben, wie man ist. Deswegen ist die zweifelte Frage meiner Ehefrau, warum bin ich so, wie ich bin, ist natürlich erstmal eine ganz bescheuerte Frage, weil warum bin ich so? Also warum ist Gott so? Wir müssen aufpassen, dass wenn wir über Gott reden, dann reden wir nicht über ein Prinzip. Wir reden nicht über eine göttliche Ordnung oder so ein Krempel, sondern wir reden über eine Person. Wir reden über Gott. Wir reden über den real existierenden Gott. Und dann ist das ganz komisch, zu ihm zu gehen und zu sagen, sag mal Gott, warum bist du eigentlich so großzügig? Warum eigentlich? Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil seiner Antwort wäre, so richtig weiß ich das auch nicht. Hat sich so ergeben. Ich bin nun mal so. Er ist nun mal so. Und seine Freunde wissen das. Das ist die eine Antwort auch. Und die andere Antwort ist, dass er doch zusätzlich, was Menschen angeht, eine absolute Schwäche hat. So wie hier der Vater mit seinem Sohn. Er hätte hoffentlich nicht jedem Wildfremden, der an seiner Tür klingelt, dieses Geld gegeben. Aber was seinen Sohn angeht, da hat es ihm dann doch irgendwie das Herz zerrissen und hat es ihn immer wieder gepackt. Menschen haben es ihm besonders angetan. Er ist ein großzügiger und ein gnädiger Gott. In der Reihe, in der viele von uns sich gerade vorwärts bewegen, ein paar Bibeltexte, die wir zusammen lesen und in den Kleingruppen und so, war jetzt in der letzten Woche Römer 1 dran. Auch in der Kleingruppe war ein Teil aus Römer 1. Und der Römerbrief ist sehr, ich sag mal, aufgeräumt, aufgebaut. Der hat irgendwie eine richtige Struktur, was ja sonst in Briefen nicht unbedingt so ist. Also wer von euch schon mal einen 5-seitigen Liebesbrief an seinen Partner geschrieben hat, der weiß, dass das zwar irgendwie für einen selber verhältnismäßig schlüssig ist, aber jeder Analyse widersteht. Ne? Das ist im Römerbrief ein bisschen anders. Und in dem Teil, der jetzt vor dem kommt, den ich jetzt lese, nämlich aus Römer 1, da geht es um Menschen, die auf Gottes Handeln in der Schöpfung nicht reagiert haben. Menschen, die auf Gottes Handeln in der Schöpfung nicht reagiert haben. Also wir würden sagen, Atheisten, Nichtgläubige. Und aus Atheismus und Nichtglauben wird dann irgendwann sowas wie Animismus. Also, dass man anfängt, sich um Horoskope zu kümmern oder um den ganzen anderen Krempel, um irgendwie sein Leben dann doch einbetten zu können. Darum geht es in Römer 1. Das ist so das ausklingende Thema von Römer 1. Und ich lese jetzt in Römer 2 und ich überspringe Vers 4, aber ich lese die ersten 8 Verse ansonsten. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, also die anderen, nicht die Heiden, nicht die Animisten, sondern die anderen, auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könnt dem Gericht Gottes entgehen, wo ihr doch genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn Gottes Zorn auf euch immer größer wird und euch schließlich am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der gerechte Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Ewiges Leben wird er denen geben, die mit Ausdauer Gutes tun und alles daran setzen, an Gottes unvergänglicher Herrlichkeit und Ehre teilzuhaben. Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Kurz was zu Vers 1. Da ist so ein Gedanke drin, der ist komisch, und den werden wir erst verstehen, wenn ich dann nochmal in Vers 4 reingucke. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, also wir, die meisten von uns, die wir hier sind, könnt euch nicht herausreden. Ich kann mich nicht herausreden, denn ich spiele mich als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und ich spreche damit auch mein eigenes Urteil. Denn ich klage bei anderen an, was ich auch selber tue. Und wir wissen, ich weiß, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Die Bibel sagt an mehreren Stellen sehr deutlich, sehr hart, sehr klar, unbarmherziges Verhalten, unbarmherziges Handeln, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Und hier ist wieder so eine Passage, in der das so ist. Leute machen irgendwie was und man kann sich da nebenstellen und kann mit dem Kopf schütteln und kann sagen, das ist ja ätzend, ne? Also wie können die nur? Und indem ich das sage, bindet mich Gott an dasselbe Urteil, an dieselbe Schuld und sagt, du bist doch nicht anders. Du bist doch nicht anders. Urteilen geht gar nicht. Urteilen geht überhaupt nicht. Und das ist irgendwie eins der Treppenwitze der Kirchengeschichte, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass die Kirche über Jahrhunderte hinweg irgendwie sowas wie so eine moralische Besserungsanstalt gewesen ist oder ist. Dass man zusammenkommt und dass man da hört, was man alles tun soll und was man alles nicht tun soll. Und dass auf jeden Fall die Richter dabei sind, die draußen sind, dass die auf jeden Fall besser werden müssen, was immer das auch dann sein mag. Dieser ganze Text, den ich jetzt vorgelesen habe, ist doch das glatte Gegenteil von dem, was wir in diesem Theaterstück gesehen haben. Es ist hier die Rede von, man erntet, was man sät. Das ist doch, so ist das. Was man hineingegeben hat ins Leben, das wird Gott am Ende einen auch ernten lassen. Es gibt manchmal diese Verse in der Bibel, diese Sätze, die alles ändern, die alles irgendwie an ein völlig anderes Licht rücken und die, wenn man sich die anguckt und sie im Zusammenhang der Bibel liest, merkt, Gott ist so dermaßen anders, dass es unseren Verstand manchmal übersteigt. Ich lese Vers 4. ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ich lese nochmal zusammen von Vers 3 bis 5. Meint ihr etwa, ihr könntet dem Gericht Gottes entgehen, wo ihr doch genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ihr aber weigert euch hartnäckig, zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Und so weiter. Gott hat ein Erziehungskonzept, das merkwürdig ist. Gott hat ein Erziehungskonzept, das wir so nicht teilen. Er sagt, ich werde den Menschen so viel Gutes tun, dass es sie umkehren lässt von ihrem Leben. Mit all dem Guten, was ich in ihr Leben reingebe, treibe ich sie zur Umkehr. Ich gebe ihnen ein Umfeld, das besser ist, als sie es verdient haben. Ich gebe ihnen Möglichkeiten, die mehr sind, als sie es verdient haben. Ich öffne Türen, wenn schon eigentlich alle Türen lange dreimal zugeschlagen sind. Ich verschwende mich durch und durch. Güte, Geduld und Treue. Und das macht er, damit diese Güte uns zur Umkehr bewegt. Gott sagt, an dem Tag, an dem es dir am besten geht, wo alles läuft, da solltest du dich umdrehen zu mir, weil du erkennst, dass dein Herz nicht so ist, dass du das eigentlich alles nicht verdient hast. An dem Tag, an dem alles läuft, an dem alles gerade richtig gut flutscht, da solltest du dich umdrehen zu Gott und solltest sagen, Gott, du bist so viel größer als alles, was ich denken kann. Und ich bin nicht so wie du. Mein Herz ist hart. Mein Herz ist beschränkt. Warum, Gott, bist du so ein gnädiger Gott? Warum bist du so voller Liebe, voller Treue und Geduld? Warum? Warum öffnest du mir Wege? Das ist das Konzept, das Gott fährt. Gott selbst kommt in Jesus auf diese Welt. Gott selbst, der Herr der Herrlichkeit, der Lichtglanz der Ewigkeit, kommt in diese Welt. Und anstatt, dass er sich vor die Leute hinstellt und sagt, ihr seid doch alles sowas von ätzend, seht mal zu, dass ihr umkehrt, kommt er und er redet vom anbrechenden Reich Gottes und er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er weckt Tote auf und er spricht hinein in eine zerrissene Welt und redet von dem kommenden Heil. Es macht doch alles aus unserem Background überhaupt keinen Sinn. So wie wir ticken, würden wir sagen, naja, wenn Gott es mal so richtig krachen lässt, wenn so richtig das Unheil reinbricht in unser Leben, wenn wir vor den Trümmern unseres Lebens stehen, dann fällt es uns leicht, zu Gott zu kommen. Und Gott sagt, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Ich freue mich nicht an deinen Trümmern. Ich sehe deine Trümmer nicht als meine Chance. Ich leide mit deinen Trümmern. Deine Trümmer machen mir Schmerz. Es ist nicht was, woran ich mich freue. Wann ich denke, so jetzt kommt er oder sie wohl dichter an mich ran. Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, damals am Wasser, als du darüber geguckt hast und gedacht hast, kann ich besser sein? Das war der Moment, wo ich auf dich gewartet habe. Das war der Moment, wo ich neben dir stand. Wo ich mir das so gewünscht hätte, dass du mir deine Hand reichst. Dein Herz, deine Dankbarkeit. Wo du dich einfach in mich verliebst. Weil das von mir kommt. Das Schöne und das Gute und das Vollkommene, das kommt alles von mir. In der Predigtreihe, die wir jetzt haben, geht es um das Wesen Gottes. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass wir nicht durchdringen dahin, dass wir hinter all diesem ganzen Zeug, so dieses Nachdenken über Gott und so, dass wir nicht durchdringen dahin, dass wir Gott in die Augen gucken und dass wir diese Momente haben, wo wir merken, so schlägt sein Herz. So schlägt sein Herz. Er will das Gute für mein Leben. Die Luther-Übersetzung hat diesen vierten Vers, die zweite Hälfte, ein bisschen anders übersetzt. Ich nehme das mal, um diesen Begriff mal einzuführen, den wir sonst hier so gut wie nie verwenden. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich möchte euch den Unterschied erklären. Spiele ich schon wieder Mikrofon? Hoffentlich nicht. Ich möchte euch den Unterschied erklären, mal zwischen Buße und Reue. Ja? Also, Reue ist, ich fahre was gegen die Wand, hab deswegen eine Menge Ärger und Schulden und das ist ein echtes, ätzendes Gefühl. Das ist Reue. Ja? Für Reue brauchst du keinen Gott. Also du kannst auch Gott haben oder nicht haben, völlig egal. Ja? Reue ist schlicht und ergreifend, ich ernte, was ich gesät habe. Ich habe irgendwie Mist gebaut an irgendeiner Stelle und jetzt bereue ich den Mist, den ich getan habe. Ich habe die falsche Person geheiratet oder die falsche Person nicht geheiratet. Ich habe den falschen Beruf erwählt. Ich habe irgendwie die falschen Sachen gemacht. Ich habe an irgendeiner Stelle gelogen und das kommt jetzt auf mich zurück oder wie auch immer. Das ist Reue. Kennt jeder. Also hoffentlich kennt er, also wer das Gefühl nicht kennt, der sollte mal mit einem Psychiater seines Vertrauens reden. So, ne? Also Reue kennt jeder. Dafür braucht man keinen geistlichen Moment. Reue ist normal. Buße ist etwas völlig anderes. Völlig anderes. Buße hat mit Bereuen nichts zu tun, gar nichts. Buße ist, ich schaue mir mein Herz an und erschrecke. Das hat vielleicht noch gar keine Konsequenzen gehabt. Das hat vielleicht noch gar nichts bewirkt. Und die anderen um mich herum, die wissen von all dem vielleicht überhaupt nichts. Buße ist ein sich umdrehen von sich weg. Zu sagen, ich will nicht so sein, wie ich bin. Ich will so sein, wie Gott ist. Ich will Gottes Denken annehmen. Ich will Gottes Herzschlag in meinem Herzen spüren haben. Ich will so leben wie er. Das ist Buße. Und da merken wir, wenn wir Buße mit Reue verwechseln, dann wird es ganz schräg, ganz schräg. Ich denke, viele von uns kennen das, dass sie irgendwie sich Gott wieder zuwenden, weil sie irgendwie an die Konsequenzen ihres Handelns geführt werden und nach Gott schreien und irgendwie sowas. Und das, weil er ein gnädiger und barmherziger Gott ist, hört er uns auch zu. Aber das hat mit Buße nichts zu tun. Das ist bereuen. Ich habe Mist gebaut und ich hätte jetzt gern einen, der mich aus dem Mist hier rausholt. Und er ist ein gnädiger Gott. Er ist einer, der verschwenderisch, maßlos uns einfach gute Dinge tut. Die Bibel fordert uns auf, bittet ihn. Er gibt gern. Buße ist etwas völlig anderes. Und davon redet dieser ganze Abschnitt. Er redet nicht von Reue. Da ist ja nichts zu bereuen in diesem Abschnitt. In diesem Abschnitt ist von einem Gericht Gottes die Rede, das in der Ewigkeit kommt. Das kann man ja noch gar nicht bereuen. Das kann man ja vor sich herschieben. Kann man die Augen zumachen, sich die Ohren zustöpseln und wegdröhnen. Das geht alles. Aber Buße, das ist etwas, was hier stattfinden kann, weil ich mein Herz sehe. Und ich sehe die Abgründe meines Herzens nicht in erster Linie durch das, was ich tue, sondern ich sehe die Abgründe meines Herzens unter der Folie, wer Gott ist. Ich sehe sein Licht und erkenne in seinem Licht meinen Schatten. Ich sehe sein Licht und erkenne in seinem Licht meine Dunkelheit. Dass ich ein fieses Schwein bin. Nicht, dass ich was getan habe, was jetzt auf mich zurückfällt, sondern dass ich der bin, der ich bin. Buße ist etwas, das mich zerreißen lässt. Buße ist ein Erschrecken darüber, wer mir im Spiegel begegnet. Nicht, was diese Person getan hat oder tut, sondern wer ich bin. Und deswegen sagt Gott, ich zeig dir meinen verschwenderischen Reichtum. Ich zeig dir die Schönheit der Schöpfung. Ich beschenk dich und ich beschenk dich und ich beschenk dich. Gnade um Gnade. Gnade um Gnade. Wir kennen dieses alte Wort, ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Gnade um Gnade. Gottes Konzept. Und es ist Gottes Hoffnung, sein Sehnen, sein sich nach uns ausstrecken, das ihn dazu bringt, zu sagen, kehr doch um. Kehr doch um. Erschrecke darüber, wie sehr dein Leben um dich kreist. Um deine kleine Welt. Erkenn doch, dass das Zentrum deines Universums nicht ich bin, sondern dass du das bist. Vielleicht bin ich Teil deines Universums und kreise da auch so ein bisschen rum. Vielleicht darf ich als Sonne so ein bisschen Wärme in dein Leben reingeben. Aber Buße ist, ich sortiere mein Universum um. Und nicht mehr ich bin das Zentrum, sondern Gott ist das Zentrum. Wenn ich diesen Passage richtig verstehe, dann sind seine Güte, seine Geduld und seine Langmut keine Belohnung. Sie sind eine Ermahnung, eine Aufforderung. Denn ist der ganze Reichtum, aus dem ich schöpfen kann, Herausforderung Gottes. Es gibt in der Geschichte eine Ecke von Christen, die verkürzt gesagt hat, Gott weiß ja, wer später in den Himmel kommt. Und weil er weiß, wer später in den Himmel kommt, segnet er die, die in den Himmel kommen. Und die, die nicht in den Himmel kommen, die segnet er nicht. Das ist eine total praktische Theologie, um damit eine vorwärts preschende Wirtschaft zu füttern. Das ist die Theologie gewesen, die verhältnismäßig präsent gewesen ist im Aufbau der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Idee, die eben sagt, Gott segnet die, von denen er weiß, dass sie liebesfähig mal bei ihm landen werden. Ja, so ticken wir, ne? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist seine Theologie genau umgekehrt. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist seine Theologie, ich gebe dir richtig, richtig, richtig Gutes. Hoffentlich lässt es dich aufmerken. Hoffentlich fordert es dich heraus. Hoffentlich weckt es dich. Wir werden in der nächsten Woche als Überschrift haben Erbarme aus Mitgefühl und auch da wieder sehen, wie Gott es das Herz zerreißt, dass Menschen leiden. Auch deswegen wird Gott nicht Böses und Schweres und Schwieriges in dein Leben reinschütten, um dich umkehren zu lassen. So ist er nicht. So ist er nicht. Er ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ein gnädiger und barmherziger Gott. Ich lese nochmal Vers 4. Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Ich bete mit uns. Herr, danke für alles. Danke für den Reichtum, den wir in diesem Land teilen. Die vielen Möglichkeiten, die hier für uns vorhanden sind, für so viel Begleitung und Stütze und Background, in dem wir einfach leben können. Jesus, und erstmal wollen wir dir sagen, dass wir das alles nicht verdient haben. Dass es weit weg davon ist, dass wir das verdient hätten. Uns ist so viel geschenkt worden. Und wenn es nur der Ort ist, an dem wir geboren wurden. Herr, wir bitten dich, lass es uns nicht für uns selbst verschwenden. Herr, wir bitten dich, lass uns erkennen in deinem Licht. Lass uns geöffnete Augen haben, wie du uns siehst und wer wir sind. Hilf, dass deine unfassbare Liebe zu uns durchdringen kann, dass wir uns dagegen nicht zumachen. Herr, wir bringen dir die Abgründe unseres Herzens, unsere Ich-Bezogenheit, unsere Mutlosigkeit, all die vielen Kompromisse. Wir bringen dir unsere Leichtfertigkeit, all das Gute, was wir einfach verspielen. Herr, wir bringen dir unser verkrumpeltes, kleines, schwarzes Herz. Und wir bitten dich, komm, Herr Jesus, komm, Heiliger Geist. Komm, Herr Jesus. Sei uns gnädig, Herr. Erbarm dich über uns. Sei uns gnädig, Herr. Erweis uns Güte. Und lass uns umkehren zu dir.